Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus 1. Mose Kapitel 3, die Verse 17 bis 19a. Und zum Manne sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen, mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Eine der wichtigen Lehren, die wir dem dritten Kapitel des ersten Mosebuches entnehmen können, lautet, dass wir Menschen, obwohl wir als Sünder eine vollkommene Vergebung empfangen dürfen, die unser ganzes Leben umfasst, unser ganzes Dasein umfasst, dafür starb der Herr Jesus Christus am Kreuz, wir doch gewisse Folgen der Sünde in unserem zeitlichen Leben zu tragen haben. Wir haben grundsätzlich Vergebung der Sünden durch das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Das darf jeder wissen, der zum lebendigen Glauben an unseren Herrn Jesus Christus gekommen ist, der Buße getan hat über die Sündhaftigkeit seines Wesens und das im Glauben erfasst hat, was der Herr Jesus am Kreuz für ihn ganz persönlich getan hat. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es manche zeitliche Folgen unserer Sünde zu tragen gibt, auch des Sündenfalls grundsätzlich, der uns ja im dritten Kapitel des ersten Mosebuches geschildert wird. Und diese Folgen des Sündenfalls sollen dazu dienen, dass wir erzogen werden, beispielsweise, dass wir einen klaren Blick bekommen für die Heiligkeit Gottes, auch für den Ernst der Sünde. Diese Folgen der Sünde haben also ein erzieherisches Ziel. Aber auch darin ist Gott unendlich milde und gütig, auch was die zeitlichen Folgen der Sünde angeht. Wir bekommen im Grunde genommen nie das, was wir verdient haben. Und der Prophet Jeremia sagt es in den Klageliedern, nicht von Herzen betrübt er und plagt er die Menschen. Das tut Gott niemals gerne. Wenn er seine Zuchtrute gebraucht, dann tut er das niemals mit Freuden, sondern nur, weil es nötig ist und solange es nötig ist, um uns bestimmte Dinge zu lehren. Er ist also unendlich milde im Umgang mit uns, und das sieht man ganz besonders immer wieder an der Geschichte des Volkes Israel. Und Jeremia ist es, um ihn noch einmal zu zitieren, der in den Klageliedern sagt, deine Güte ist es, dass wir nicht gar aus sind. Dass überhaupt noch ein Rest da ist vom Volk Israel, ist Güte Gottes. Deine Güte ist es, dass wir nicht gar aus sind. Und auch wir können das so nachvollziehen, im Glauben sprechen und uns über die Güte und Barmherzigkeit Gottes freuen. Nun, wir haben zuletzt gesehen, dass sich der Fluch Gottes im Leben Evas in Sonderheit dort auswirken sollte, wo sie ihren eigentlichen Aufgabenbereich hat, in ihrer Beziehung zu ihren Kindern und in ihrem Umgang mit dem Ehemann. Der häusliche Bereich ist Eva anvertraut und dort hat sie mit mancherlei Problemen und Schwierigkeiten zu kämpfen. Beim Mann liegt die Sache anders. Sein Betätigungsfeld liegt eher außerhalb des Hauses. Dafür wird hier stellvertretend sein Broterwerb durch seine Arbeit auf dem Acker genannt. Und genau dort hat er es mit dem Fluch Gottes zu tun. Das bedeutet nicht, dass die Frau zu Hause nicht auch manche mühevolle Arbeit zu leisten hat. Ganz gewiss hat sie das. Aber hier geht es eben um die spezielle Arbeit des Broterwerbs. Hier geht es um den speziellen Aufgabenbereich, der dem Mann anvertraut ist. Mann und Frau sind gleichwertig. Und Paulus greift das auf, wenn er im Galaterbrief sagt, da ist kein Unterschied zwischen einem Juden und einem Nichtjuden, da ist auch kein Unterschied zwischen Mann und Frau, sondern in Christus Jesus sind sie alle gleich vor Gott. Sie sind eins vor Gott. Der Mann wird durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus vor Gott gerecht und auch ebenfalls die Frau, da gibt es keinen Unterschied und auch sonst sind sie gleichwertig. Aber es sind ihnen eben unterschiedliche Aufgabenbereiche zugeordnet von Gott. Das sieht die sogenannte Frauenbewegung, der sogenannte Feminismus anders. Dort heißt es, es gäbe im Grunde genommen nur biologische Unterschiede zwischen Mann und Frau. Alle anderen Unterschiede seien lediglich kulturbedingt. Die bekannte Feministin Alice Schwarzer empfindet die sogenannte Geschlechterrolle als Einengung von Frauen und Männern. Beide müssten sich, so fordert sie, davon befreien. Das Wort Gottes lehrt dagegen, Befreiung von den göttlichen Ordnungen bedeutet Einengung durch den Egoismus und führt den Menschen in die innere Einsamkeit und in die Frustration. Es ist also etwas ganz anderes, was die Heilige Schrift lehrt, als das, was in der Frauenbewegung, in dem sogenannten Feminismus vertreten wird. Einengung geschieht nicht dort, wo man sich an die göttlichen Ordnungen hält. Im Gegenteil, da wo man von Freiheit spricht, von der Freiheit losgelöst von den göttlichen Ordnungen, da hört man die Ketten des Egoismus rasseln. Wir werden in unseren Versen, die ich uns zu Anfang gelesen habe, zunächst noch einmal daran erinnert, worin Adam bei dem sogenannten Sündenfall versagte. Vers 17 noch einmal, und zum Manne sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes, und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Paulus weist darauf hin, dass Adam nicht wie Eva von der Schlange verführt wurde. Er wurde nicht von der Schlange, vom Satan überlistet. Sein Fehler bestand darin, dass er seiner Frau mehr gehorchte als Gott. Das war sein Problem, das war sein eigentliches Versagen hier. Er gehorchte nicht der Stimme Gottes, sondern er gehorchte der Stimme seiner Frau. Nun, es gibt sicherlich immer wieder Situationen in unserem Leben, in denen es gut ist und ratsam ist, auf die Stimme der Frau zu hören, ihren guten Rat sich zu Herzen zu nehmen und diesem guten Rat zu folgen. Das Hauptsein des Mannes dürfen wir nicht dahingehend missverstehen, als dass nun der Mann in allen Dingen Recht hat in dem, was er sagt, und die Frau hat, ihm blind zu folgen, sondern man wird sich ja immer wieder zusammensetzen, man wird miteinander beraten, man wird miteinander nachdenken vor Gott, wenn es sich um ein christliches Ehepaar handelt, was ist nun der Wille Gottes? Und es ist sicherlich gut, wenn ein Mann hier und da auf die Stimme seiner Frau hört. Wir lesen das auch im Alten Testament, dass Gott einmal redet durch Sarah, durch die Frau Abrahams zu Abraham. Das passte ihm zunächst einmal nicht, das schmeckte ihm gar nicht. Er war, so würden wir heute sagen, schwer sauer darüber, als ich sagte, der Ismael muss aus dem Haus raus. Das ist Gottes Wille, aber Abraham fügte sich, und das war gut so. Abraham fügte sich, weil Gott diese Stimme seiner Frau bestätigte. Also, wir dürfen das hier nicht missverstehen. Die letzte Verantwortung allerdings trägt der Mann in der Ehe. Die letzte Verantwortung für das, was geschieht, für bestimmte Entscheidungen, die getroffen werden, trägt der Mann. Und da steht er vor Gott als einer, der immer wieder auch die Frage bewegen muss, was entspricht denn nun letztlich dem Willen Gottes? Ist das, was meine Frau sagt oder was wir miteinander jetzt besprochen haben, etwas, was dem Willen Gottes entspricht? Mann und Frau stehen also vor Gott. Besonders eben in letzter Instanz der Mann. Und da darf er auf keinen Fall auf seine Frau hören, wenn das, was seine Frau sagt, was sie rät, nicht dem Willen Gottes entspricht, dem erklärten Willen Gottes nicht entspricht. Da gilt eben der Grundsatz, den wir dann später auch in der Apostelgeschichte lesen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das gilt ja auch in unserem Verhältnis zur Obrigkeit. Christen sind gute Staatsbürger. Sie halten sich an die Gesetze des Staates. Aber in dem Augenblick, wo der Staat von einem Christen etwas erwartet, was dem erklärten Willen Gottes, offenbart in der Heiligen Schrift, widerspricht, da hat der Christ die Pflicht vor Gott, Nein zu sagen, den Gehorsam zu verweigern. Solche Situationen gibt es. Und davon berichtet uns ja nun die Geschichte der Apostel. Als man ihnen sagte, ihr dürft nicht mehr von Jesus Christus reden, ihr dürft das Evangelium nicht mehr verkündigen, ihr müsst den Mund halten, da sagten sie, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Da ist also die Grenze erreicht für einen Christen im Blick auf den Gehorsam der Obrigkeit gegenüber. Und so, genauso ist es in der Beziehung des Mannes zu seiner Frau. Da, wo die Frau etwas erwartet, was dem Willen Gottes nicht entspricht, was dem Willen Gottes entgegengesetzt ist, da hat der Mann Nein dazu zu sagen. Dieser Grundsatz gilt für alle Zeit und in allen Fällen. Es gibt in der Kirchengeschichte ein tragisches Beispiel dafür, dass ein Mann dem Drängen seiner Frau nachgab und eine Entscheidung traf, die sich verhängnisvoll auswirkte, geistlich verhängnisvoll auswirkte für ein ganzes Volk. Joseph Chambon berichtet davon in seinem Buch über den französischen Protestantismus. Es geht da um Admiral von Coligny. Er ist es gewesen, der Mitte des 16. Jahrhunderts seine Zustimmung dazu gab, dass sich die Protestanten in Frankreich, also die sogenannten Hugenotten, gegen ihre Verfolger mit Gewalt zur Wehr setzen durften. Seine Frau ist es gewesen, die ihn dazu überredet hatte. Sie konnte das Leiden ihrer Glaubensbrüder und Glaubensschwestern nicht mehr ertragen. Sie kam darüber nicht mehr zur Ruhe. Und sie bedrängte ihren Mann, doch jetzt etwas zu unternehmen. Ich habe das noch einmal nachgelesen, schon bewegend, welche Argumente sie vorbringt, um das Herz ihres Mannes dahin zu bringen, dass er sagte, ja, du hast recht, wir können das nicht einfach so laufen lassen, dass die Christen in unserem Land blutig verfolgt werden, dass man mit ihnen macht, was man will, sondern wir müssen jetzt eingreifen, wir müssen jetzt uns zur Wehr setzen. Aber es war verkehrt, dass er ihr nachgab. Es ist immer für einen Christen verkehrt, wenn er zum Schwert greift, zur Waffe greift, um sich zur Wehr zu setzen. Paulus sagt im Römerbrief Kapitel 8, wir sind geachtet wie die Schlachtschafe. Wir finden das nicht, dass die Apostel sich zur Wehr gesetzt haben mit weltlichen Mitteln. Die Obrigkeit darf das Schwert gebrauchen. Das sagt die Bibel ganz klar. Aber wir persönlich, oder um das Evangelium auszubreiten, wie das dann während des Mittelalters manches Mal geschehen ist, mit Waffengewalt, das ist uns als Christen verboten. Das dürfen wir nicht. Wir haben die Waffe des Wortes Gottes und wir haben den Leidensweg zu gehen. Sie haben ihn, so heißt es in der Offenbarung des Johannes, Kapitel 12, sie haben den Satan, den Verkläger der Brüder, überwunden durch des Lammes Blut. Und auch durch die Bereitschaft, den Leidensweg zu gehen. Das ist der Weg der Christen, zu allen Zeiten gewesen. Und zu Recht wirft man dem Christentum, dem sogenannten Christentum vor, versucht zu haben, mit Gewalt das Reich Gottes in dieser Welt auszubreiten. Das ist nicht der Weg. Nun, Coligny ließ sich von seiner Frau beeinflussen und ging diesen Weg, und das wirkte sich sehr, sehr notvoll für die geistliche Entwicklung in Frankreich aus. Wir sehen, dass Adam Gott nicht die Ehre gibt, sondern er hört auf die Stimme seiner Frau. Und Gott macht es ihm hier noch einmal zum Vorwurf. Er erinnert ihn daran, weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. Darum sei der Acker verflucht um deinetwillen. Also man muss Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Adam gab Gott nicht die Ehre, er gab der Stimme seiner Frau den Vorrang und darum muss er nun die schlimmen Folgen seines Ungehorsams tragen. Nun, das Leben Adams vor dem Sündenfall war mühelos. Der Garten gab seine Früchte her, ohne dass Adam auch nur einen einzigen Tropfen Schweiß zu vergießen brauchte. Doch ab jetzt sollte der Acker außerhalb des Paradieses sein Betätigungsfeld sein. Unkraut sollte sich breit machen und die Arbeit mit viel Mühe und Schweiß verbunden sein. Ohne diese Mühe müsste er Gras essen wie die Tiere auf dem Felde. So muss möglicherweise hier Vers 18 übersetzt werden am Ende, wo es heißt, Dornen und Disteln soll er dir tragen, und jetzt kommt's, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Hier müsste besser übersetzt werden, wie ich gelesen habe, und du müsstest das Gras des Feldes essen. Das heißt also, wenn du nicht bereit bist, hier Mühe und Schweiß zu investieren, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als das Gras auf dem Felde zu essen, wie die Tiere das tun müssen. Also du musst hier Schweiß und Mühe investieren, es bleibt dir nichts anderes übrig, weil der Acker verflucht ist. Ein Ausleger schreibt, auch das Leben des Mannes wird verflucht. Aus einem freudigen, erfolgreichen Schaffen soll ein sorgenvoller, mühseliger, mit Misserfolg, Schweiß und Enttäuschung geführter Kampf um das tägliche Brot werden. Dass der Schöpfung fortan, jetzt kommt's, das hat er schön formuliert, dass der Schöpfung fortan abgerungen werden muss, da sie es nicht mehr freudig hergibt wie einst. Das ist ein Unterschied zwischen der Zeit vor dem Sündenfall und nach dem Sündenfall. Vor dem Sündenfall gab der Garten seine Früchte freudig her, das hier so aufzugreifen, was er hier sagt. Und nach dem Sündenfall musste er dem Acker mit Mühe und Schweiß die Früchte abringen. Und wir sehen, wie hier die ganze Schöpfung durch den Sündenfall verdorben worden ist. Sie ist mit hineingezogen worden in den Sündenfall. Und welche Verdrießlichkeiten sie dem Menschen fortanschafft. Das Dasein des Menschen in dieser Welt wird zum Überlebenskampf. Damit der Mensch leben und überleben kann, muss er ständig enorme Kraft einsetzen. Nichts entwickelt sich in der gefallenen Schöpfung zum Positiven, ohne dass der Mensch sich abmüht. Natürlich dürfen wir hier nicht nur die Arbeit eines Bauern, eines Landwirten im Blickfeld haben, sondern es geht grundsätzlich um die Arbeit, mit der ein Mann seine Familie ernähren muss, welcher Art sie auch sein mag. Überall gilt der Grundsatz, ohne Anstrengung und manchmal ohne große Anstrengung geht es nicht. Das ist uns von Gott her so verordnet. In den Sprüchen Salomos, Kapitel 5, Vers 10, spricht Salomo durch den Heiligen Geist von dem Vermögen, das sich jemand mühsam erworben hat. Mühsam erworben hat. Nun, wir sind es gewohnt, die fertigen Produkte der Landwirtschaft oder auch anderes in irgendeinem Geschäft zu kaufen. Deshalb haben wir ja so wenig Beziehung auch zu dem, was Gott uns schenkt, an Früchten, an Brot, an all dem, was wir zum Leben brauchen. Wir gehen also in den Supermarkt und bedienen uns dort und wir denken kaum darüber nach, dass es letztlich von Gott herkommt und was alles an Mühe damit verbunden ist. Wir denken wahrscheinlich kaum darüber nach, wie viel Mühe und Schweiß mit der Herstellung der Ware verbunden ist. Es wäre einmal interessant, wenn wir irgendein Produkt aus dem Regal herausnehmen würden, um es von seiner Verpackung bis zu seinen Anfängen zurückzuverfolgen. Und dann würden wir darüber staunen, wie viel mühevolle Arbeit darin steckt. Alles im Leben ist mit mühevoller Arbeit verbunden. Sei denn, es handelt sich um ein Geschenk, und auch da müssen wir sagen, dann hat ein anderer dafür gearbeitet, hat sich ein anderer dafür angestrengt. Nun, nicht, dass die Arbeit an sich etwas Negatives wäre, diesen Eindruck wollen wir vermeiden, keine Arbeit zu haben, nicht wissen zu können, was man zu tun hat oder tun könnte, wirkt sich auf den ganzen Menschen negativ aus. In jeder guten Arbeit liegt ein Stück Befriedigung für den Menschen. Was wäre, wenn sich die Prognose erfüllen würde und in einigen Jahrzehnten 80% der Arbeitsfähigen keinen Beruf ausüben könnten und nur noch durch Brot und Spiele bei Laune gehalten würden? Wie viele Aggressionen würden sich da anstauen? Arbeit ist an sich schon eine gute und gesunde Sache. Es gab sie ja offensichtlich schon vor dem Sündenfall. Wir lesen dazu Kapitel 2, Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Wir sehen also, der Mensch sollte durchaus auch im Garten Eden arbeiten. Aber es war eine Arbeit, die nicht mit dem Überwinden von irgendwelchen Widerständen von Seiten der Natur verbunden war. Sondern es war, man möchte beinahe sagen, eine mühelose Arbeit. Eine Arbeit ohne Schweißvergießen. Es war eine ganz andere Situation, aber Arbeit an sich, das wird ja hier deutlich, ist eine gute Sache. In jener Zeit bereitete die Arbeit Freude, lauter Freude. Es lief alles problemlos. Und jetzt sieht die Sache eben anders aus nach dem Sündenfall. Da bereitet die Arbeit nicht nur Freude, sondern sie ist oft mit viel Mühe, mit Ärger und Verdruss verbunden. Nicht von ungefähr kennen wir gerade in unserer Zeit, und das nimmt ja zu, das sogenannte Erschöpfungssyndrom. Menschen sind völlig ausgepowert. Sie sind am Ende ihrer Kraft angelangt. Burnout entwickelt sich nach einer Untersuchung der IG Metall zu einer Epidemie der modernen Arbeitswelt. Verbreitet sich also mit großer Schnelligkeit. Immer mehr Menschen werden psychisch krank. Das ist eine notvolle Sache. Wir sind eine kranke Gesellschaft geworden. Das alles ist Folge des Sündenfalls, letztlich Folge des Sündenfalls. Und in unserer Zeit stehen die Menschen mehr und mehr unter einem enormen Druck. Sie haben Angst, ihre Arbeitsstelle zu verlieren. Sie haben Probleme damit, besonders die Frauen haben Probleme damit, beides unter einen Hut zu bringen, die Familie und die Arbeit, und wir haben ja gesagt, wir haben zu Anfang gesagt, das ist ein Problem. Hier achtet man offensichtlich nicht die Schöpfungsordnung Gottes, die guten Ordnungen Gottes. Da gibt es dann ganz besondere Probleme, aber auch da, wo sie geachtet werden, wo diese Ordnungen geachtet werden, gibt es Probleme und Menschen stehen unter einem enormen psychischen Druck, leiden unter Stress und Ängsten und Albträumen und wissen oftmals nicht, wie es weitergehen soll und brechen irgendwann zusammen, können einfach nicht mehr. Epidemie der modernen Arbeitswelt, so nennt diese Untersuchung die Entwicklung. Burnout entwickelt sich nach einer Untersuchung der IG Metall zu einer Epidemie der modernen Arbeitswelt. Und diese mühevolle Seite der Arbeit, die es mit vielen Widerständen zu tun hat, wird erst überwunden sein, wenn einmal bei der Wiederkunft Jesu der Fluch von dieser Erde genommen sein wird. Es wird eine Zeit wunderbarer Fruchtbarkeit sein, wie wir es im Propheten Jesaja lesen. Es bezieht sich auf die Zeit des sogenannten tausendjährigen Friedensreiches. Jesaja Kapitel 30, ich lese einmal die Verse 23 und 24. Und er wird deinem Samen, den du auf den Acker gesät hast, Regen geben und dir Brot geben vom Ertrag des Ackers in voller Genüge. Und dein Vieh wird zu der Zeit weiden auf weiter Aue. Die Rinder und Esel, die auf dem Felde ackern, werden gesalzenes, gemengtes Futter fressen, das geworfelt ist mit Schaufel und Wurfgabel. Es wird also eine Zeit wunderbarer Fruchtbarkeit sein, die da auf die erlöste Menschheit zukommt. Und das ist es, wozu der Mensch ursprünglich bestimmt war. Alles, was er brauchte, sollte er als Folge des Segens Gottes problemlos empfangen. Das war Gottes Bestimmung für den Menschen. Und durch die Sünde hat er das verloren. Nun muss er sich ablagen, er muss sich abrackern, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ich lese noch einmal die Verse 17b und 18. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren, von dem Acker nähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen. Und doch, ihr Lieben, haben wir heute am Erntedankfest und alle Zeit unendlich viel Grund, Gott dankbar zu sein. Dass der Acker trotz des Fluches überhaupt noch etwas hergibt, ist Güte Gottes. Und er gibt so viel her, dass alle Menschen in dieser Welt mit Nahrungsmitteln versorgt werden könnten, wenn der Mensch nicht in seiner Gottlosigkeit einen großen Teil davon vernichten würde. Man geht davon aus, dass in den sogenannten Industrieländern die Hälfte aller Nahrungsmittel vernichtet werden. Stellen wir uns das einmal vor. So werden beispielsweise in Deutschland jedes Jahr allein 500.000 Tonnen Brot weggeworfen. Jedes Jahr 500.000 Tonnen Brot. Das heißt doch, es ist genug für alle da. Es ist die Gottlosigkeit, die Sündhaftigkeit des Menschen, die daran hindert, alle Menschen mit Brot, mit Lebensmitteln zu versorgen. Im Allgemeinen schiebt man Gott ja die Schuld in die Schuhe. Ja? Da heißt es, wie kann Gott das zulassen, dass so viele Menschen in dieser Welt hungern? Ja? Da muss er mal wieder herhalten. Irgendeinen Buhmann braucht ja der Mensch. Statt an die eigene Brust zu klopfen und zu bekennen, wir sind schuldig, wir haben gesündigt gegen Gott, wir sind die Übeltäter, schiebt man Gott die Schuld in die Schuhe. Das ist immer so, wird auch so bleiben, bis es Gott gefällt, einzugreifen. Das bedeutet zunächst einmal ein schreckliches Gericht, auch für unser Land. Aber wir wollen die Sache von der anderen Seite jetzt sehen. Wie viel Grund haben wir zu danken dafür, dass der Boden, dass der Acker genug hergibt, um uns Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen? Das ist eine große Gnade Gottes. Und da sehen wir, dass Gott seinen Segen nicht gänzlich zurückhält, sonst wäre auch alle Mühe von Seiten des Menschen und alles Schweißvergießen umsonst. Und so sagt Paul Gerhard in seinem schönen Lied: Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, doch Wachstum und Gedeihen liegt in des Himmels Hand. Und es geht durch unsere Hände, kommt aber her von Gott. Das ist genau das, was wir auch in den Sprüchen Salomos lesen: Der Segen des Herrn allein macht reich und nichts tut eigene Mühe hinzu. Der Mensch muss sich ablagen, er muss sich mühen, und doch, sagt die Bibel, es ist allein und ausschließlich der Segen Gottes, dass wir so gut versorgt werden mit allem, was wir brauchen. Dass es uns bisher so gut ging und wir mit allem Nötigen und darüber hinaus versorgt wurden, haben wir einzig und allein dem Segen Gottes zu verdanken. Das haben wir der Tatsache zu verdanken, dass unser Herr Jesus Christus am Kreuz nicht nur seinen Schweiß, sondern sein teures Blut zur Vergebung unserer Schuld vergossen hat. Dort hat er nicht nur eine vollkommene Gerechtigkeit erworben, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die ausreicht, um vor Gott bestehen zu können, sondern auch alle materiellen Segnungen sind letztlich auf sein Erlösungswerk zurückzuführen. Auch wenn die Verrichtung der Arbeit in diesem Zeitalter trotz mancher Erleichterung, muss man sagen, durch den technischen Fortschritt nicht ohne Mühsal vonstatten geht. Was wir haben, was wir empfangen haben bis zu diesem Augenblick und was wir auch weiterhin durch Gottes Güte empfangen werden, haben wir ausschließlich dem Segen Gottes zu verdanken. Es gibt also niemanden, der stolz auf seine Arbeit, auf seine Mühe sein könnte. Im Gegenteil, es heißt im Propheten Jesaja: Du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Wir haben Gott Arbeit gemacht mit unseren Sünden. Und trotzdem versorgt Gott uns, weil Jesus am Kreuz ein vollkommenes Erlösungswerk für uns vollbracht hat. Auch der harte Kampf, der mit dem Broterwerb verbunden ist, muss dem Menschen noch zum Besten dienen, ihr Lieben. Und so lesen wir hier in Vers 17: Du sollst nicht davon essen, das habe ich dir geboten, und weil du nicht darauf gehört hast, verflucht sei der Acker, und jetzt kommt's, um deinetwillen. Und dieses um deinetwillen verstehen wir in der Regel so, dass wir sagen, hier wird die Ursache für den Fluch genannt. Der Mensch hat gegen Gott gesündigt, das ist die Ursache. Er ist der Verursacher dieses ganzen Dilemmas. Aber ich habe mich ein wenig schlau gemacht. Dieses Wort müsste eigentlich anders verstanden werden. Vom Grundtext her, vom hebräischen Wort her. Hier geht es weniger darum, dass die Ursache des Fluches genannt werden soll, um deinetwillen, also um des Menschen willen, weil du gesündigt hast, sondern vielmehr zu deinem Besten. Um deinetwillen kommt der Fluch über den Acker Gottes, damit, ja, wozu? Zum Besten, damit du bestimmte Dinge lernst. An den Folgen der Sünde sollst du bestimmte Dinge lernen. Da sind wir wieder da, wo wir am Anfang schon waren, dass eben die Folgen der Sünde auch ihren pädagogischen Zweck erfüllen sollen im Leben eines Menschen. Um deinetwillen. Gott will dich bestimmte Lektionen lehren dadurch, durch die Folgen der Sünde. Du sollst es lernen, dich auf den zu stützen, der dich allein versorgen kann. Du sollst beten lernen. Unser täglich Brot gib uns heute. Wie ist das eigentlich mit diesem Gebet, mit dieser Bitte? Ist uns das noch ein Herzensanliegen oder nehmen wir alles so selbstverständlich hin? Vielleicht kommen wir noch einmal in diese Situation, wo uns dieses Gebet auf dem Herzen brennt. Unser täglich Brot gib uns heute. Herr, wir wissen nicht, woher wir es heute hernehmen sollen. Unser täglich Brot gib uns heute. Wir brauchen es unbedingt. Dass wir das lernen. Und wir sollen es lernen, dass jede Schnitte Brot, die wir auf dem Tisch haben, ein Ausdruck der Güte und Barmherzigkeit Gottes ist. Auch daran wollen wir uns ganz neu erinnern lassen, wenn wir den reich gedeckten Tisch vor uns haben. Jede einzelne Schnitte Brot haben wir Gott zu verdanken, seiner Barmherzigkeit und Güte. Das sollen wir lernen. Also insofern, um deinetwillen, verflucht sei der Acker, damit du bestimmte Dinge lernst. Auch darin zeigt sich noch die Güte und Barmherzigkeit Gottes. Bis wir einmal dort sind, wo auch die Mühsal unseres Lebens ein Ende gefunden hat und wir ohne Aufhören in absoluter Glückseligkeit Gott ohne Mühsal froh und dankbar dienen werden. Als Vorbild dafür durften die Priester, die dem Herrn im Heiligtum dienten, sich nicht in schweißerregende Stoffe kleiden. Sie durften also keine Kleider tragen aus Wolle. Sie mussten leinene Gewänder anlegen. Einen Kopfbund aus Leinen auf ihrem Kopf tragen und Beinkleider tragen von Leinen. Also sie durften nichts tragen, was Schweiß wirkte. Und das ist eine Vorschattung auf das, was kommen wird in der ewigen Herrlichkeit. Aber bis es soweit ist, dass wir in diese Zone, in diesen Bereich der Mühelosigkeit eintreten, wollen wir uns bei aller Not darin üben, Gott für all seine Wohltaten zu loben, ihm zu danken und ihm in Christus Jesus die Ehre zu geben. Amen.